Wir haben über Gebet gesprochen das letzte Mal, und zwar das Gebet des Elia, dass Elia ein Gebet gesprochen hat und es 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete. Und es heißt in Jakobus, dass er ein Mensch war wie du und ich, so ein ganz normaler Mensch, aber dass er Autorität hatte, was zu bewirken in dieser geistlichen Welt. Und ich habe gedacht, ich spreche heute tatsächlich nochmal über Gebet. Hebräer 4, Vers 16 heißt, dass wir mit Zuversicht hinzutreten sollen zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ist wirklich passiert, von einem Holzpferd. Und die hat was mit mir zu tun. Ein Freund von uns hat ein Holzpferd gebaut aus Holz, aus einem richtigen Stamm. Und es ist wunderschön, wie ihr seht. Und meine Tochter hat es gesehen und sie wünscht sich das zum Geburtstag sehnlichst. Also habe ich vor 6 Wochen angefangen, so einen Stamm zu suchen. Und es ist gar nicht so einfach. Ich war in Wieler bei den, was waren das, Erlen? Nee, Pappeln. Aber Pappel eignet sich nicht so gut. Dann habe ich bei uns im Garten einen Kirschbaum abgesägt, aber der war zu astig. Und dann bin ich zum Bauer in Emding, habe den gefragt, ob ich einen Stamm kriege. Der soll ja auch ein bisschen dicker sein, damit man gut sitzt. Und er hat gesagt, du kannst den Stamm haben. Dann war ich spät dran, hat noch einen Termin. Und dann habe ich den mit so einem Haken hinten ins Auto gezogen. Der wiegt 100 Kilo ungefähr. Und dann ist der Haken abgerutscht und auf meine Lippe. Und seit da war ich ja jetzt verletzt und konnte nicht gut sprechen. Und das war der Anfang dieser Geschichte mit dem Pferd. Und dann wollte ich eigentlich nichts mehr von dem Pferd wissen. Und ich hatte sogar Angst vor diesem Stamm. Nämlich hatte Angst, dass wenn meine Tochter irgendwann auf diesem Pferd sitzt und dieser Stamm umfällt, dass sie sich so schlimm verletzen könnte, dass sie stirbt. Also war tatsächlich dieses Pferd plötzlich ein großes Problem für mich in meinem Leben. Meine Frau hat dann gefragt, du weißt ja, es ist ja bald Geburtstag und du könntest ja auch mal anfangen, damit es fertig wird. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht, ich habe wirklich Angst, dass dieser Stamm umfällt. Dann habe ich im Internet geguckt, dann gab es in München ein Pferd zu kaufen. Da habe ich den geschrieben, dass ich es per Spedition abholen lasse, aber das war dann schon weg, bis ich kam. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich könnte ja auch einfach dafür beten, dass ich jetzt weiterkomme. Dann habe ich Füße gebraucht und ich habe gedacht, die müssen ja stabil sein. Also bin ich ins Sägewerk nach Freiamt und die hatten aber nur Douglasie. Douglasie ist nicht stabil. Dann hat mir jemand gesagt, du musst Esche nehmen. Esche habe ich auch nicht gefunden. Irgendwann ist mir eingefallen, ich könnte ja beten. Und dann habe ich angefangen zu beten für dieses Pferd. Und plötzlich sind so die Türen aufgegangen. Dann ist mir eingefallen, wir haben ja ein Sägewerk 100 Meter von uns und da habe ich 4 Füße gefunden. Dann hatte ich aber immer noch Angst, das dran zu machen. Ich wusste nicht, wie das geht. Und dann habe ich gebetet, Gott, hilf mir jetzt einfach. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Dann war ich am Montag arbeiten. Das war letzte Woche. Und dann sagt mein Chef abends, hey, ich habe keine Arbeit mehr für dich. Diese Woche, Dienstag und Mittwoch. Und das ist komplett außergewöhnlich, weil im Handwerk, seit die letzten 20 Jahre hatte ich immer Arbeit. Ob ich frei machen will? Und ich so, ja, cool. Und als er das gesagt hat, 10 Minuten später, ruft mich ein bekannter Freund an. Und der ist Schreiner und sagt, hey, ich baue gerade meine Wohnung um, da muss dringend an der Elektrik weitergehen, kannst du mir helfen? Und ich sage, ja du, ich habe gerade morgen frei. Ich könnte morgen, er sagt, ja morgen passt. Und ich habe gesagt, du, aber ich habe noch eine Sache, ich habe da noch so ein Pferd und ich brauche jemanden, der mir da Beine dran macht. Und er sagt, ah ja, Mittwoch hat er Zeit, Mittwoch um 11. Und da finde ich mich wieder, wenn ich bei ihm stehe, Mittwoch um 11 und wie er mir diese Beine dran macht, an dieses Pferd. Und er ist Schreiner und das hält jetzt auch und jetzt habe ich ein Pferd. Und dann hat Gott sogar noch geschenkt, dass ich mit ihm über den Glauben reden konnte. Und so habe ich irgendwie gemerkt, Gott hat einfach die Türen so aufgemacht. Und das ist jetzt vielleicht eine Lappalie oder was Einfaches, aber ich spreche heute Morgen über Gebet und ich möchte darüber sprechen, dass wir manchmal vergessen zu beten. Jetzt komme ich zu Jakobus. Jakobus spricht ja über Elia, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Und Jakobus sagt ein paar Verse davor aber, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist sehr negativ formuliert, man könnte es auch positiv sagen. Bittet, so wird euch gegeben. Und dafür möchte ich heute Morgen wieder uns wach machen, dass wir ja die Chance haben, für Dinge zu beten. und dass Gott uns verheißt, dass wenn wir beten, dass er uns gibt. Und deswegen habe ich gerade Hebräer 4, Vers 16 gelesen, da heißt es, dass wir mit Freimut zu diesem Thron der Gnade kommen. Und wer sitzt auf diesem Thron? Und das ist ja Gott. Und Gott als König, der regiert ja diese Welt. Alles, was in dieser Welt geschieht, bestimmt Gott. Er ist König. Und er sagt, wir sollen zu ihm kommen und wir dürfen ihn bitten und er wird uns geben. Und das ist alles, wo ich euch heute Morgen Mut machen will. Bittet, so wird euch gegeben. Jetzt habe ich diesmal sogar eine PowerPoint. Letztes Mal habe ich so eine Passage genommen und habe gesagt, das gerechte Gebet vermag viel. Das nennt man dann so eine Textpredigt in der Fachsprache. Und dann gibt es aber auch noch man kann systematische Theologie betreiben. Das heißt, man nimmt so verschiedene Bibelstellen und macht es so zusammen und macht daraus eine Theologie oder eine Idee oder eine Dogmatik. Und heute predige ich ein bisschen systematisch. Ich versuche es zumindest. Das heißt, ich habe ein paar Sachen über Gebet rausgesucht. Und das Erste, was ich gefunden habe, ist, dass Gott will, dass wir beten. Er interessiert sich für unser Gebet. Es heißt sogar, er freut sich über das Gebet des Aufrichtigen. Und wenn ich von Gebet spreche, meine ich hier nicht nur bitten, sondern ich glaube, Gott hat ein Interesse daran, mit uns zu reden, mit uns Gemeinschaft zu haben. Heute Morgen am Auto hat mein Sohn die ganze Zeit gesagt, Papa, arm. Er ist jetzt 2 und er kann schon ein bisschen reden. Und da habe ich gedacht, hey, wie schön ist das, mein Sohn redet mit mir und er will auf meinen Arm. Und dann habe ich mich einfach daran erinnert, dass Gott will einfach, dass wir beten und er freut sich auf dieses Gebet. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Bittet, so wird euch gegeben. Oder ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich glaube, manchmal haben wir nicht, weil wir vergessen, für die einfachsten Dinge einfach zu beten. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt in eurem Leben, ihr überlegt euch zu verändern oder ihr wollt euch was Neues kaufen. Ein neues Fahrrad. Dafür können wir beten. Aber wir vergessen das manchmal. Wir können das abgeben in Gottes Hände. Sagen, Gott, was denkst du, ist das jetzt überhaupt dran? Und welches Fahrrad soll es sein? Und dann sagt die Bibel, dass wir glauben sollen, dass wenn wir was beten und bitten, dass wir das auch bekommen. Und wir sollen beten im Namen Jesu. Ihr kennt ja diese Geschichte vielleicht von dieser Auktion, wo ein Mann in England ganz reich war und er hatte ganz viele Bilder. Und es gab dann diese Auktion und alle waren ganz heiß drauf und aus der ganzen Welt kamen Auktionäre und wollten diese begehrten Bilder kaufen von bekannten Malern. Und alle sind dahin gefahren und die Auktion wurde eröffnet und das erste Bild wurde vorgestellt. Und es war ein Bild von einem Mann und es war nichts Besonderes. Einfach ein Mensch, ein Mann, der da gemalt war. Und die Auktion wurde eröffnet und hat gesagt, hier ist das erste Bild, wer bietet $100? Und niemand hat sich gemeldet. Und hinten hat sich ein Mann gemeldet, der hat $100 geboten. Und hat das Bild gekauft. Und dann hat er vorne gesagt, die Auktion ist jetzt beendet. Weil der Mann, der diese Bilder gehabt hat, der hat gesagt, wer dieses Bild kauft, dem gehören alle anderen Bilder. Weil dieses Bild war ein Bild von seinem Sohn. Und er hat gesagt, wer mein Sohn, ein Interesse an meinem Sohn zeigt, der soll alles haben. Und die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 32, dass wer den Sohn hat, der hat alles. Vers 32, wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken? Das heißt, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn wir vor diesen Thron vor Gott kommen, dann beten wir im Namen Jesu. Und auf alle Verheißungen, die wir in der ganzen Bibel finden, ist in ihm das Ja, heißt es in 2. Korinther 1, Vers 20. In Jesus wird es wahr, wenn wir ihn haben, haben wir alles. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Das heißt, in Jesus haben wir ein Vorrecht und ein Anrecht drauf, dass Gott unsere Gebete hört. Aber es gibt jetzt ein Problem und es ist unser eigener Wille. Und die Bibel ist recht deutlich, dass wenn wir zwar im Namen Jesu bitten und wenn wir uns auf diese Verheißung stützen, dass Jesu Gebet erhört, aber wenn wir nicht in seinem Willen beten, dann kann er das nicht erhören. Und Hebräer beschreibt es, dass Jesus, als er hier auf der Erde lebte, viel gebetet hat, unter Tränen und Bitten. Und es heißt dann, und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört, Hebräer 5, Vers 7. Und wir finden das dann in Matthäus 26, was das bedeutet, seinen Willen unterstellen. Jesus hat gesagt, nicht das, was ich will, sondern was du willst. Und das ist ein Problem in unseren Gebeten. Wir beten zwar, aber wir vergessen, Gott zu sagen, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das war aber das Geheimnis Jesu, Hebräer 5, Vers 7. Er hat seinen Willen in Ehrfurcht Gott untergestellt. Und er hat gesagt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Aber wir kaufen uns doch jetzt ein neues Auto und wir finden das Auto cool. Und wir fragen doch nicht Gott, wenn wir uns ein Auto kaufen, ob das jetzt ein gutes Auto für uns ist. Sondern wir kaufen das. Anstatt zu sagen, hey, aber dein Wille geschehe auch bei solchen Sachen. Oder wir lernen jemanden kennen, einen Freund oder eine Freundin, die ist ganz sympathisch. Und dann können wir doch mal fragen, Herr, was ist denn dein Wille? Willst du, dass ich Zeit investiere in diese Person? Und dann müssen wir auch schauen, was passiert denn? Bestätigt Gott das? Manchmal spricht ja Gott jetzt nicht so direkt, aber er gibt so kleine Zeichen der Bestätigung. Ich gebe euch ein Beispiel mit meiner Couch. Ich sage schon wirklich lange, möchte ich einfach eine größere Couch. Meine Frau sagt, hey, unsere Couch ist richtig gut, wir haben richtig Platz auf der Couch. Aber ich bin halt eher groß und ich habe einfach keinen Platz auf der Couch und ich wünsche mir eine größere Couch. Und sagt sie, ja, auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, ich kann doch dafür beten. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern Gottes Wille. Und ich bete seit 2 Jahren für eine neue Couch. Ich kaufe nicht einfach, ich bete für eine Couch. Und neulich hatten wir Besuch von einer Freundin, die haben wir 15 Jahre nicht gesehen. Und jetzt sagt sie irgendwann, ey, eure Couch ist ja cool. Und zeigt meine Frau so ein bisschen die Couch. Und jetzt sagt sie, ja, aber weißt du was? Ich habe zu Hause eine Couch gekauft, eine neue. Und in der Ecke bei dieser Couch, da war so eine kleine Mulde drin. Und dann habe ich bei dem Versand angerufen, habe denen gesagt, dass die Couch defekt ist. Und habe gesagt, sie soll sie zurücknehmen und mir eine neue geben. Und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Wir schicken ihnen einfach eine neue. Und jetzt hat die eine große E-Couch und hat gesagt, ach, als ich jetzt bei euch war, habe ich gedacht, ich schenke sie euch. Und dann denke ich so, wow, Gott schenkt mir eine Couch. Und da war ich so froh und dankbar, dass ich so lange gewartet habe und gesagt habe, Gott, mach du das, dein Wille geschehe, mach du das. Ich möchte eine Couch und ich wünsche mir die, aber ich will mir nicht einfach eine kaufen. Nach seinem Willen beten, nach seinem Willen fragen. Das ist ein bisschen ähnlich mit dem richtigen Motiv beten. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in der JVA Kensingen jetzt was einen großen Dienst anfangen wollte, bis ich irgendwann mein Motiv geprüft habe und gemerkt habe, mir geht es eigentlich nur um mich selbst. Nämlich, dass ich möchte, dass Menschen sagen, wow, guck mal, der Patrick ist so cool, der macht was Cooles so und da bekehren sich Leute. Jakobus warnt uns aber und sagt in Jakobus 5, Vers 3, ihr habt nicht, sagt er davor, weil er nicht betet, aber er sagt dann, ihr betet aus falschen Motiven. Euer Motiv ist quasi euer, dass ihr für euch selbst was wollt. Und Gott kann diese Gebete nicht erhören. Der Heilige Geist ist da nicht drin, wenn wir für uns selbst beten. Und was ist das richtige Motiv? Wer weiß es? Da steht's. Jesus sagt uns das. Er sagt, alles, was wir bitten in seinem Namen, das wird er für uns tun. Das ist die Verheißung, die wir haben in Jesus und auch in diesem neuen Bund. Eigentlich wollte ich die Predigt nennen, Gebet im neuen Bund, weil wir ja gerade über den neuen Bund sprechen. In Jesus haben wir diese Verheißung. Jesus sagt hier in Johannes 14, Vers 13, alles, was ihr bittet in meinem Namen, das werde ich tun. Er verheißt uns, dass er in der geistlichen Welt was tut. Das heißt, wenn wir zu Jesus sprechen, Jesus, mach du das und das, dann sagt er, ich werde das tun. Das heißt, unser Gebet kann was bewegen und bewirken. Wenn du gerade merkst, dass in deiner Familie gerade an bestimmten Situationen hängt oder in deinem Alltag, in deinem Beruf und du merkst, da geht es nicht weiter, dann sagt Jesus durch dieses Wort, er sagt, hey, ich werde da was verändern, ich werde da was tun, aber du sollst mich bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, oder positiv gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Und letztes Mal habe ich darüber gesprochen, dass wir auch ganz konkret Dinge beten dürfen. Als ich früher einen Hauskreis zum Beispiel hatte, habe ich auch ganz konkret gebetet, Gott, zeig mir, was ich diesen Menschen sagen soll. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass Gott mir so Impulse gibt. Aber wenn das, was wir beten, das wird er nur dann tun, wenn es den Namen Gottes verherrlicht. Wenn wir am Schluss sagen, Gott wird damit groß gemacht. Und Gott bekommt die Ehre. Das richtige Motiv ist, dass Gott verehrt wird. Das habe ich letztes Mal auch gesagt, dass wenn wir hier Gemeinde bauen und Gemeinde tun, dann geht es darum, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er verehrt wird. Versöhnt beten, da ist die Bibel auch ganz klar. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Also im Vater unser ist ja ein Gebet. Und 1. Petrus 3, Vers 7, auch sehr interessant, wo er sagt zu den Männern, dass sie mit dem schwächeren Teil, also physisch schwächer hier, Rücksicht nehmen sollen. Denn beide sind Erben, Mann und Frau, also er spricht ja zu Ehepaaren, damit die Erhörung eurer Gebete nicht verhindert wird. Gott sagt quasi, wenn es Uneinigkeiten gibt in eurer Ehe oder wenn ihr jemand, euren Partner bevormundet oder irgendwie, wenn da Uneinigkeit ist, dann wird euer Gebet verhindert. Und Vater unser sagt er, wenn Unvergebenheit da ist, das heißt, damit dieses Gebet erhört wird, müssen wir versöhnt beten. Matthäus 5 heißt ja dann, wenn du deine Gabe bringst zum Altar, dann geh erst hin und versöhn dich mit deinem Bruder. Der Hintergrund ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass dieses Yom Kippur ansteht, also dieser Versöhnungstag, wo man wo diese Sünde des Volkes dann auf diesen Ziegenbock geladen wird. Und es ist Versöhnungstag und dann hat man im Judentum gesagt, dass 10 Tage vor dem Versöhnungstag, wenn man dann dieses Versöhnungsopfer bringt, soll man alle Beziehungen bereinigen. Sonst hat dieser Yom Kippur überhaupt keine Funktion. Und Jesus sagt ja dann, dass er dieses Opfer des Yom Kippurs ist. Und im Prinzip steht hier, dass wir kein Anrecht auf diese Vergebung haben und auf dieses Opfer, wenn wir nicht unserem Bruder vergeben. Das heißt, wenn wir vor diesen Thron der Gnade kommen und beten, dann darf da nichts Unversöhntes mehr sein. So hatten die Juden 10 Tage Zeit, alles zu klären. Und darauf bezieht sich dieser Vers. Gebet mit Geist und Wort. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Psalm 33 heißt, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Ein sehr bekannter Psalm, vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch, also durch den Atem seines Mundes. Auf die Stelle möchte ich ein bisschen mehr eingehen. Und dann versuche ich das abzurunden noch vielleicht mit einem Punkt, für was wir beten sollen. Hier steht, dass Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort. Vielleicht kennt ihr das, 1. Mose 1, Vers 2, Gott spricht, es werde Licht. Also Gott spricht und etwas geschieht in der geistlichen Welt. Das heißt, wenn wir Gebete sprechen, passiert in der geistlichen Welt was. Wenn wir Gebete sprechen nach dem Willen Gottes und wenn wir sie aus dem Wort Gottes heraus sprechen. Das heißt, unser Gebet hat Autorität. Wir haben Autorität, in Dinge hineinzusprechen. Wir haben Autorität über die Macht des Feindes im Gebet. Wir haben Autorität, Situationen zu verändern und Dinge zu durchbrechen. Wenn unser Gebet auf Gott gegründet ist und zu seiner Ehre dient und nach seinem Willen, dann hat unser Gebet Kraft, weil Gott uns zusagt, dass wenn ihr mich bittet, dann werde ich das tun. Und ich erinnere mich, dass ich bei jemandem zu Besuch war und dass ich in einem Gästezimmer schlafen musste und dass da so Götzen standen, so indische Götzen und von Sai Baba und Bilder und alles mögliche. Und ich habe da geschlafen und ich habe zu Gott gesagt, Herr, zerstöre diese Götzen. Zerstöre diese Götzen. Und 4 Wochen später ruft mich die Frau an und sagt, in dem Meditationsraum, da wo ich geschlafen habe, ist eine Kerze runtergebrannt und dieser Raum ist abgebrannt. Wir haben Autorität, wenn wir Gebete sprechen. Und das sagt Gott hier, dass er sprach und es wurde etwas. Aber das, was er gesprochen hatte, waren nicht nur Worte, sondern der Geist Gottes war da drin. Und das müssen wir verstehen, wenn unsere Worte inspiriert sind und der Geist da drin ist, dann hat es Autorität. Wir können nicht einfach irgendwas beten, sondern es muss vom Wort Gottes herkommen. Das Wort Gottes ist inspiriert und es muss vom Geist herkommen. Es heißt dann, die Erde war wüst und leer. Tohu wa bohu ist ja das Fachwort. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kinder habt, aus dem Kinderzimmer oder so? Oder ich kenne es aus meiner Werkstatt, das ist auch immer Tohu wa bohu. Es heißt wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das heißt, am Anfang der Schöpfung war der Geist Gottes und es war Gott selbst. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir sogar, dass Jesus dabei war. Da heißt es am Anfang, das war das Wort und das Wort war bei Gott und alles ist durch das geschaffen. Also die drei waren alle da am Anfang. Da war noch gar nichts. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann heißt es hier im Psalm 33, dass Gott schafft durch den Hauch seines Mundes. Und der Hauch ist in Hebräisch der Ruach. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. In Griechisch ist der Pneuma. Das Hauch und Wind ist und Geist ist das Gleiche. Also wenn wir atmen, ist der Ruach. Und wenn Gott hier atmet, dann heißt es so viel wie, dass der Geist Gottes drin ist. Das heißt, in dem Moment, wo Gott spricht, wo Luft hier raus zirkuliert, da kommt dieser Ruach, dieser Wind. Und wenn, als Gott gesprochen hat, war der Geist Gottes damit drin. Deswegen sagen Theologen, dass der Geist Gottes in dieser Schöpfung höchst aktiv ist. Und ich sage das auch vom Wort Gottes her. Der Geist Gottes ist aktiv in der Schöpfung. Wir sehen ihn nicht, weil es ist wie Wind und wie Atem. Aber in dem Moment, wo Gott spricht, wirkt Gott und dieser Geist zusammen. Und wenn unsere Gebete von diesem Geist Gottes her inspiriert sind, vom Wort Gottes her, dann haben sie Autorität. Dann können wir Dinge erbitten. Ich habe so an der Bibelschule hatten wir so einen Männerkreis und ich habe irgendwann zu Gott gebetet, habe gesagt, Gott, ich bitte dich um eine Sache, ich möchte radikal mit dir leben und ich möchte diese Männer helfen und ich möchte sie coachen, ich bitte dich, zeig mir, was sie für Sünden haben, wo ihre Probleme sind, weil ich ihnen helfen will. Und habe dann irgendwann einen von meinen Kollegen angesprochen und habe gesagt, hey Gott, hat mir die und die Sünde gezeigt in deinem Leben. Und er so, oh, hey cool, dass du mir das sagst, hey, kannst du für mich beten? Also es muss inspiriert sein, dass vom Wort Gottes her, dass das, was wir beten, und der Geist Gottes muss da irgendwie drin sein. Und wie merken wir das, ob der Geist Gottes drin ist? Das ist ja gar nicht so leicht. das kann man spüren, wenn da so eine Ruhe drin ist, wenn wir für eine Sache beten und merken, da ist so eine Ruhe drin. Ich habe eigentlich ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin neulich Montagmorgens, also wenn ich Montagmorgens aufwache, für mich ist dann immer so, jetzt fängt eine neue Woche an, dann zweifle ich erstmal kurz an mir selbst, denke so, oh nee, neue Woche, ist das jetzt richtig, jetzt gehe ich da auf den Bau und dann stehe ich in meiner Berufung und bin ich auf dem richtigen Weg und dann wird erstmal eine Runde gezweifelt über mein Leben, gerade so frisch noch, und dann fange ich aber sofort an, auch Gott zu loben, zu sagen, hey Jesus, danke, du bist gut. Eigentlich kommt es zuerst sogar, wenn ich ehrlich bin, ich stehe morgens auf und lobe kurz Gott, dann kommt der Zweifel. Und dann denke ich so, Mensch, du hast schon lange niemand mehr von Jesus erzählt. Das denke ich so, sonst nichts. Und jetzt so im Nachhinein denke ich, hey, das ist der Geist Gottes. Also der Geist Gottes redet ja mit uns. Und dann bekomme ich so eine Ruhe drüber und dann spreche ich, lieber Gott, hab Gnade, dass ich mal wieder jemand Zeugnis geben kann. So redet der Geist Gottes. Und dann habe ich da so eine Ruhe drüber. Der Geist Gottes gibt uns eine Ruhe und Frieden, wenn das richtig ist. Das heißt, wir fangen an, wenn wir beten mit dem Geist Gottes, wir gehen in die Richtung und wir merken, ich habe da so eine Ruhe. Und dann wir merken, das ist inspiriert. Und oft bestätigt es Gott noch durch so kleine Zeichen. Auf jeden Fall am Freitag. Freitag ist ja Gemeindetag, ne? Da stehe ich auch immer morgens auf und dann sage ich, Gott, was ist heute dran? Ich meine, ich habe Vertrauensarbeitszeit, das ist nicht so leicht. Was soll ich denn heute machen? Früher war immer Freitag Jugend und mittags das und das. Aber jetzt ist gerade ein bisschen offen und irgendwann abends habe ich so überlegt, was ist dran? Dann war das und das und das. Dann habe ich gemerkt, ah, ich gehe noch kurz zum Simon und so. Das war dann, hat gerade gepasst. Und dann habe ich überlegt und habe ich gemerkt, jetzt ist es dran, dass ich zu dem Hof von meiner Mutter fahre und dass ich da die Waschküche aufräume. Weil das habe ich versprochen, dass ich das mache. Da wird jetzt aufgeräumt. Meine Mutter ist ja schon gestorben. Und das dann habe ich das aufgeräumt und so. Und dann haben da zwei geparkt. Und denke ich, hey, wer ist denn das? Und dann sehe ich aber, das ist eine alte Bekannte von früher, mit der ich hier früher Feste auf unserem Hof gefeiert habe. Und ich hatte das Vorrecht, ihren Bruder, der sehr jung gestorben ist, zu Grabe zu tragen und zu beerdigen. Und haben ein bisschen geredet und sie gesagt, und ihr Freund war dabei und die sind auf die Kirchenburg gelaufen. Ich so, hey, alles gut, mach's gut und so, viel Spaß. Und ich habe gemerkt, was soll ich denn jetzt noch machen, was ist dran? Habe ich gemerkt, ich verbrenne jetzt noch ein bisschen Holz und so alten Schrott und so eine alte Couch, die wird jetzt noch aufs Feuer geschmissen. Und eine alte Eckbank. Und irgendwann kommen die zurück und wir kommen ins Gespräch und irgendwann stehen wir am Feuer und wir machen ein schönes Feuer. Und irgendwann reden wir über Jesus Christus und dass Jesus Christus die Erlösung ist und die Errettung. Und der Hintergrund ist ja, ich habe ihren Bruder beerdigt und ich habe am Grab auch über Jesus gepredigt und ich merke so, wow, hier ist gerade Gottes Hand drin. Und dann, wenn ich jetzt zurückblicke, fällt mir ein, ah ja, das habe ich ja gerade gebetet vor ein paar Tagen. Bietet, so wird euch gegeben. Ich sage euch diese ganzen Beispiele jetzt nicht, um dass ihr seht, wie cool das alles ist, sondern ich möchte es zur Ehre Gottes sagen und euch Beispiele zu geben, wie Gott die einfachsten Dinge erhört, wenn wir in seinem Willen beten, wenn unsere Motivation stimmt, wenn wir in Unterordnung beten, wenn unser eigener Wille nichts damit zu tun ist und wenn wir zu seiner Ehre beten und wenn es inspiriert ist, was wir beten. Und dann gibt es noch ein vergessenes Gebet. Und damit möchte ich schließen. Das lasse ich weg, Königreich von Priestern, das ist unsere Autorität, dass wir Könige sind, also wir haben Herrschaftsrechte auf dieser Erde, geistlich. Durch dieses Priestertum sind wir ja berufen, geistliche Opfer zu bringen und das ist ja Fürbitte, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Das wäre so unsere Identität aber. Aber hier, Gebet für unsere Regierung. Das lese ich noch. Das ist Paulus, den Timotheus ermahnt. Nee. Das ist der Timotheus, der das schreibt. Egal, das ist das Wort Gottes. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Ja, es ist Paulus, der schreibt an Timotheus. Sorry. Ich ermahne euch vor allen Dingen. Ich lese jetzt den oberen Teil. Das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Also Paulus sagt, das Erste, was wir tun sollen, ist Fürbitte für alle Menschen. Und zweitens für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dann habe ich nochmal eine Übersetzung, Neue Genfer, ich glaube, das war jetzt Luther. Da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere. Also Paulus sagt hier eigentlich zu Timotheus, Timotheus, du bist ja hier der Gemeindeleiter, und ich fordere die Gemeinde auf, und das bezieht sich auf alle Gemeinden, als Erstes sollen wir beten für Menschen, für alle Menschen. Und dann ist es unsere Aufgabe mit Bitten, Flehen und Danken, also hier geht es jetzt nicht nur um Gebet, sondern es ist auch so Anbetung, Dankbarkeit, insbesondere für die Könige oder in der neuen Genfer Übersetzung heißt es für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Das heißt, unser Auftrag als Gemeinde, den wir eigentlich vernachlässigen, ist für die Regierung zu beten. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, wenn wir uns treffen, müssen wir für die Regierung beten, für alle Regierenden. Und warum? Ich bin jetzt wieder oben bei der Luther-Übersetzung, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Habt ihr gerade noch ein ruhiges und stilles Leben? Ich nicht. Mich nervt gerade manches, was die Hoheit und die Könige gerade in mein Leben hineingreift. Ich fühle mich manchmal auch unter einer Art Diktatur oder so nenne ich es auch manchmal, die Corona-Diktatur. Aber Paulus sagt, dass wir das beeinflussen können. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf eine Corona-Demonstration zu gehen oder gegen die Politiker zu wettern, sondern wir haben eine geistliche Autorität, die sonst niemand hat, außer wir. Nämlich, wir sollen für sie beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, damit da wieder eine Ruhe reinkommt. Ich meine, wir können natürlich nicht gegen das Wort Gottes beten, das heißt, dass in der Endzeit eine starke Verfolgung kommen wird, aber wir können beten, dass da eine Ruhe reinkommt für unsere Region oder da, wo wir stehen, für unsere Politiker, für unser Land. Und das wäre so ein Gebet, mit dem ich, zu dem ich euch einladen würde. Erstmal für alle Menschen. Flehen, Gebete und Fürbitten. Und Danksagung, also es muss nicht eine Bitte sein, wenn wir jetzt beten. Es kann auch eine Danksagung sein. Für alle Menschen, aber auch für Könige. Also für die Regierenden in unserem Land. Und das wird unsere Haltung zu diesen Politikern auch verändern und es wird uns Autorität geben, auch für sie und für unser Land einzustehen, wenn wir anfangen, für sie zu beten. Damit wir ein stilles Leben führen in aller Gottesfurcht. Ja, lasst uns beten für alle Menschen. Fangen wir mal mit Menschen an und dann für die Regierung. Ich gebe das Gebet frei an, dass ihr offen und laut beten dürft.